Der Steuererheber. Er folgte den Markierungen der Handelsstraße seit Tagen, und er hatte eigentlich keinen Grund zur Sorge. Die grob behauenen Wegesteine waren in regelmäßigen Abständen gesetzt und deutlich zu erkennen, und es gab ganz selten Verwehungen über die festgetrampelte Route hinweg. Trotzdem atmete er unwillkürlich auf, als endlich Jahanochja am Horizont auftauchte. Seinem Jibarat war das gleichgültig. Das Reittier veränderte seinen gleichmäßigen, wiegenden Schritt nicht, auch nicht, als er es durch Schläge mit der flachen Hand anzutreiben versuchte, gegen alle Vernunft. Was das richtige Tempo für lange Reisen über Land anbelangte, waren die Jibarat vernünftiger als Menschen. Vereinzelt sah er jetzt die Sitze der Haarteppichknüpfer zwischen den Hügeln, auffällig und bunt die einen, graubraun, unauffällig an den Fels geschmiegt die anderen, je nach Alter und Baustil der Häuser. Es gab Häuser mit spitzen Dächern und Mauern aus rotgebranntem Ton, andere wieder waren flach und aus behauenen Steinen errichtet. Er sah sogar ein Haus, das ganz schwarz war und aus der Ferne wirkte wie ausgebrannt. Niemand beachtete ihn, als er durch das Stadttor ritt. Kinder rannten herum, laut streitend, und ein paar Frauen standen schwatzend an einem Häusereck. Nur ein paar Mal sah er den unverkennbaren Schreck in den Augen, deren Blick auf die Insignien an seinen Satteltaschen fiel. Die Insignien des kaiserlichen Steuererhebers. Er kannte sich noch aus. Nicht viel hatte sich verändert seit seinem letzten Besuch, der nun auch schon gute 3 Jahre zurücklag. Er fand immer noch den Weg durch die engen Gassen, vorbei an verstaubten, armseligen Werkstätten und dunklen Kaschemmen, an fleckigen Wänden und schimmligen Holzstößen zum stadtoberen Haus. Ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen. Ihn würden sie nicht täuschen. Er würde sie schätzen und besteuern, ohne Gnade. Natürlich hatten sie gewusst, dass er kommen würde. Sie wussten es immer. Und er war in kaiserlichen Diensten seit Jahrzehnten. Er kannte alle Tricks. Sie brauchten nicht zu glauben, ihn täuschen zu können mit diesen armseligen Fassaden. Wenn man genau hinsah, hingen die fetten Schinken in den Kellern und lag feinstes Tuch in den Schränken. Gottlose Bande! Da hatten sie schon nichts weiter darzubringen aus ihrer jämmerlichen Existenz als ein bisschen Steuern, und selbst darum wollten sie sich noch drücken. Vor dem stadtoberen Haus brachte er sein Jibarat zum Stehen und klopfte an eines der Fenster, ohne abzusteigen. Ein Jüngling streckte den Kopf heraus und fragte ihn nach seinem Begehr. »Ich bin Kräman, kaiserlicher Steuererheber und Richter. Melde mich dem Stadtoberen.« Der Jüngling bekam große Augen, als er das kaiserliche Siegel sah, nickte hastig und verschwand. Sie versuchten es mit allen Tricks. Da, wo er gerade herkam, in Brepeniki, hatten sie das Hauptbuch verbrannt. Natürlich hatten sie das nicht zugegeben, sowas gaben sie nie zu. Sie hatten behauptet, es sei ein Brand im stadtoberen Haus ausgebrochen, der das Buch vernichtet habe. Als ob sie damit um die Steuern herumkommen könnten. Alles, was sie erreicht hatten, war, dass er aufgehalten wurde. Ein neues Hauptbuch musste angelegt, jeder Bürger der Stadt neu geschätzt werden. Es hatte Heulen und Zähneklappern gegeben und die üblichen Tränen. Aber er hatte sich nicht beeindrucken lassen und seine Pflicht getan. Er wusste, dass sie in Zukunft besser aufpassen würden. Das machten sie nicht noch einmal mit ihm. Die Tür des stadtoberen Hauses sprang auf, und ein fetter alter Mann kam herausgestürmt, während er noch in die Ärmel seines reichlich abgeschabten Prunkmantels fuhr. Keuchend kam er vor Kräman zum Stehen, schlüpfte endlich vollends in seinen Mantel und sah dann zu dem Steuererheber auf. Feine Schweißperlen auf der Stirn. »Seid gegrüßt im Namen des Kaisers, Kräman«, rief er fahrig. »Es ist gut, dass ihr kommt, sehr gut sogar, denn seit gestern haben wir einen Frevler im Verlies und wissen nicht, was wir mit ihm machen sollen. Aber nun könnt ihr ja einen richterlichen Urteilsspruch...« Kräman sah verächtlich auf den Mann herab. verschwendet nicht meine Zeit. Wenn es ein Frevler ist, dann hängt ihn auf, wie es das Gesetz befiehlt.« Der Stadtobere nickte unter heftigem Schnauben so eifrig, dass man glauben mochte, er würde jeden Augenblick umfallen. »Niemals würde ich euch damit behelligen, Richter, wenn er ein gewöhnlicher Frevler wäre. Niemals. Aber er ist kein gewöhnlicher Frevler. Er ist sogar ein höchst ungewöhnlicher Frevler. Und ich bin der festen Überzeugung, was Sie sich alles einfallen ließen. Wenn Sie nur Ihre Findigkeit auf Ihre Arbeit richten würden, anstatt darauf zu versuchen, ihn zu täuschen.« Er stoppte den Redeschwall des anderen mit einer Handbewegung. »Ich will mich zuerst um die Bücher kümmern, denn deswegen bin ich gekommen.« »Gewiss, selbstverständlich, verzeiht meine Rücksichtslosigkeit, ihr müsst erschöpft sein von eurer Reise. Wollt ihr die Bücher gleich einsehen, oder darf ich euch zuerst ein Quartier zuweisen und eine Erfrischung bringen lassen?« »Zuerst die Bücher«, beharrte Kreman und schwang sich aus dem Sattel. »Zuerst die Bücher, sehr wohl, folgt mir.« Kreman nahm die Tasche mit seinen Arbeitsutensilien und ließ sich von dem alten Mann in die Kellergewölbe des stadtoberen Hauses führen. Während er mit hundertfach geübten Bewegungen seine Gerätschaften auf einem großen Tisch aufbaute, beobachtete er schweigend, wie der Alte einen rostigen Schlüssel hervornestelte und den großen, eisenbeschlagenen Schrank öffnete, in dem die Steuerhauptbücher verwahrt wurden. »Bringt mir auch gleich die Änderungen«, verfügte Kreman, nachdem der Stadtobere ihm das versiegelte Hauptbuch auf den Tisch gelegt hatte. »Ich lasse sie euch sofort bringen«, murmelte der Mann. Kreman lächelte gehässig, während der Stadtobere zur Tür hinausschlurfte. Er hatte wohl geglaubt, ihn von seiner Arbeit ablenken zu können mit irgendwelchen Geschichten. Und jetzt war er enttäuscht, weil es nicht geklappt hatte. Er würde sie kriegen. Irgendwann kriegte er alle. Dann machte er sich an die Arbeit. Zunächst galt es zu prüfen, ob das Siegel des Steuerbuches von Jahanochja wirklich unversehrt war. Kreman tastete die Siegelbänder ab, die das Buch umschlangen. Sie waren unverletzt. Blieb das Siegel selber. Er wog es prüfend in der Hand, betrachtete es kritisch. Er hatte in seinem Leben schon tausende von Siegeln gebrochen und angebracht, und doch war dies stets ein Punkt, an dem er innehielt und es sich nicht gestattete, in Routine zu verfallen. Das Siegel des Steuerbuches war der sensibelste Punkt des Systems. Sollte es ihnen je gelingen, ein Siegel zu fälschen, ohne dass er es merkte, dann hatten sie ihn. Wenn das bekannt wurde, kostete ihn das seinen Kopf. Und wenn es nicht bekannt wurde, dann konnten sie ihn erpressen bis ans Ende seiner Tage. Der Jüngling, der ihm das Fenster geöffnet hatte, wahrscheinlich der Stadtdiener, kam herein und brachte das Änderungsbuch der Stadt. Kreman bedeutete ihm mit einem ungnädigen Kopfnicken, es auf den Tisch zu legen, und als er die Neugier des anderen bemerkte, starrte er ihn so giftig an, dass der es vorzog, so rasch wie möglich wieder zu verschwinden. Er konnte hierbei keine Zuschauer gebrauchen. Behutsam stülpte Kreman seinen Siegelstempel über das Wachsstück. Zu seiner Beruhigung passte er. Auch eine eingehende Untersuchung mit einer starken Lupe ließ ihn keine Unregelmäßigkeiten finden. Sie würden es nicht wagen. Sie hatten nicht vergessen, dass er es gewesen war, der als junger Steuererheber in der Dreistromstadt das gefälschte Steuersiegel entdeckt hatte. Sie hatten nicht vergessen, mit welcher Härte er die ganze Stadt neu geschätzt und zusätzlich mit einer Strafsteuer belegt hatte, dass den Stadtleuten die Tränen in die Augen getreten waren. Blieb der letzte Test. Nach einem kurzen Blick zur Tür, um sicherzugehen, dass ihm wirklich niemand zusah, nahm er ein kleines Messer zur Hand und begann, das Siegelbild behutsam abzukratzen. Das war das Geheimnis, das unentdeckt blieb. Wenn jemand das Siegel einfach brach oder abschmolz. Unter dem ersten Siegelbild gab es ein zweites, das nur geschickte, erfahrene Finger wieder zum Vorschein bringen konnten. Kreman schabte mit unendlicher Vorsicht, bis ihm eine unmerkliche Verfärbung im Siegelwachs die Trennschicht anzeigte. Nun noch ein kleiner Dreh mit dem Messer, den zu erlernen ihn Jahre gekostet hatte, und die obere Wachsschicht platzte sauber ab. Da war das geheime Siegel, ein winziges Signet, das nur die kaiserlichen Steuererheber kannten. Kreman lächelte befriedigt, griff nach einer Kerze und schmolz damit das Siegel vollends ab. Das Wachs ließ er in eine kleine eiserne Schale tropfen. Wenn alles vorbei war, würde er daraus wieder ein neues Siegel verfertigen. Dann schlug er das Buch auf. Dieser Moment elektrisierte ihn, seit er denken konnte. Dieser Moment der Macht. In diesem Buch waren die Habseligkeiten aller Stadtleute verzeichnet, die Reichtümer der Reichen und der karge Besitz der Armen. In diesem Buch entschied er mit einem Federstrich über Not oder Wohlergehen einer ganzen Stadt. Beinahe zärtlich wendete er die vor Alter knisternden Blätter und sein Blick streichelte die welken Seiten voller uralter Eintragungen, voller Zahlen, Unterschriften und Stempel. Die Stadtoberen mochten ihre Prachtmäntel zur Schau tragen und sich vor den Leuten aufplustern. Mit diesem Buch und seinem Recht darin zu schreiben, war er es, der die wahre Macht in Händen hielt. Er konnte sich kaum losreißen. Mit einem kaum hörbaren Seufzer nahm er das andere Buch zur Hand, das Änderungsbuch der Stadt. Das fühlte sich gleich viel gewöhnlicher an, geradezu ordinär. Man konnte förmlich spüren, dass darin jeder schreiben durfte. Eine Hure von einem Buch war das. Kreman schlug es mit einigem Widerwillen auf und suchte seine letzte Eintragung. Dann überflog er die darauffolgenden Seiten mit den Änderungen, den Geburten und Sterbefällen, den Heiraten, den Zu- und Abwanderungen und den Veränderungen der Berufsstände. Es war nicht so viel, wie er befürchtet hatte nach der langen Zeit. Er würde rasch fertig sein mit den Schätzungen und dann würde noch etwas Zeit bleiben für ein paar Stichproben. Er wollte zu gern herausfinden, ob in dieser ruhigen Stadt wirklich alles mit rechten Dingen zuging. Mit leichtem Naserümpfen las er die letzte Eintragung. Sie hatten vor kurzem ihren einzigen Lehrer gesteinigt, offenbar auf Geheiß eines Wanderpredigers. Die nachträglich formulierte Anklage lautete auf Gotteszweifel. Kreman mochte es nicht, wenn sich irgendwelche dahergelaufenen Prediger als Richter aufspielten und in einer Stadt ohne Lehrer sanken über kurz oder lang die Steuererträge. Das zeigte die Erfahrung immer wieder. Es war angenehm still in dem Kellergewölbe. Kreman hörte nur seinen eigenen Atem und den Schreibkiel, der kratzend über das Papier fuhr, während er seine Listen anlegte. Die erste Liste würde er nachher dem Stadtdiener geben. Sie enthielt die Namen aller Leute, die zur Befragung ins Stadtoberenhaus zu laden waren, Leute, deren Besitzverhältnisse oder Familienstände sich seit dem letzten Mal geändert hatten. Auf der zweiten Liste notierte er die Namen derer, die er selber aufsuchen und schätzen würde. Ein paar der Namen stammten aus dem Änderungsbuch. Die Lage der Dinge machte eine persönliche Einschätzung unumgänglich. Die übrigen Namen gab ihm seine Intuition ein, sein Gespür für unlautere Machenschaften und seine instinktive Einfühlung in das menschliche Bestreben, möglichst viel zu behalten und möglichst wenig herzugeben und sich um die anerkannten Pflichten herumzumogeln. Diesem Instinkt vertraute er vollkommen, und er war damit bisher immer gut gefahren. Er las das Verzeichnis der Stadtleute, las Beruf, Alter und Stand und die letzte Schätzung. Und bei manchen Namen spürte er so etwas wie einen inneren Alarmruf in sich. Die schrieb er auf. Er konnte sich gut vorstellen, was jetzt in der Stadt los war. Inzwischen hatte sich die Nachricht von seiner Ankunft bestimmt bis in die letzte Hütte herumgesprochen, und nun beratschlagten sie mit bangen Herzen, ob es sie diesmal wohl treffen würde. Und natürlich waren sie eifrig dabei, alles zu verstecken, was wertvoll war. den Schmuck, die neuen Kleider, das gute Werkzeug, das geräucherte Fleisch und die Tonkrüge mit dem Eingesalzenen. Während er hier saß und seine Listen schrieb, zogen sie ihre ältesten Kleider an, graue, abgeschabte Lumpen, schmierten sich Fett in die Haare und Schmutz ins Gesicht, rieben die Wände ihrer Häuser und Hütten mit Asche ab und trugen Viehmist in die Zimmer, damit sich das Geschmeiß darin sammelte. Und er würde ihre Maskerade durchschauen. Sie glaubten, ihn mit ungepflegtem Haar und schmutzigem Gesicht täuschen zu können, aber er würde auf ihre Fingernägel schauen und darauf, ob sie Schwielen an den Händen hatten und Bescheid wissen. Er würde Sachen finden unter dem Stroh ihrer Schlafplätze, hinter Schränken, unter Balken und in Kellerräumen. Es gab nicht so viele Verstecke, und er kannte sie alle. An Tagen, an denen er guter Laune war, konnte er es als sportliche Herausforderung genießen. Allerdings waren solche Tage selten bei ihm. Als die beiden Listen fertig waren, schloss Kreman das Hauptbuch und klingelte nach dem Stadtdiener. »Bist du mit dem Ablauf einer Steuererhebung vertraut?«, fragte er ihn. »Du bist sehr jung, und ich kenne dich nicht. Deshalb die Frage.« »Ja, das heißt, nein, man hat es mir erklärt, aber ich habe es noch niemals selbst. Dann tu, was ich dir sage. Hier ist eine Liste mit Namen von Stadtleuten, die ich morgen hier schätzen werde. Ich habe sie in 4 Gruppen eingeteilt. Für den frühen Vormittag, den späten Vormittag, den Nachmittag und den frühen Abend. Du musst dafür sorgen, dass sie jeweils rechtzeitig da sind. Hast du das verstanden?« Der junge Mann nickte unsicher. »Er ist wirklich ein Grünschnabel«, dachte Kreman verächtlich. »Wirst du das schaffen?« »Ja, gewiss«, beeilte sich der Stadtdiener zu versichern. »Wie wirst du vorgehen?« Da hatte er ihn. Kreman sah ihn schlucken und mit wild aufgerissenen Augen auf dem Boden hin und her schauen, als sei die Antwort dort irgendwo zu finden. Dabei murmelte er etwas Unverständliches. »Was hast du gesagt?« beharrte Kreman mit grausamer Genugtuung. »Ich habe dich nicht verstanden.« »Ich sagte, ich weiß es noch nicht.« Kreman musterte ihn, wie man ein widerliches Insekt mustert. »Du kennst die Stadtleute auf dieser Liste?« »Ja.« »Was hältst du davon, heute noch bei jedem Einzelnen vorbeizugehen und ihm Bescheid zu sagen?« Der Jüngling nickte verkrampft, wagte es aber nicht, ihm in die Augen zu sehen. »Ja, ja, das werde ich tun.« »Wie ist dein Name?«
»Bumuk.«
Kreman reichte ihm die Liste. »Du bist nachmittags dran.« »Nachmittags?« Jetzt sah er den Steuererheber wieder an, verwirrt. »Ich? Was heißt das?« Kreman lächelte sardonisch. »Du stehst natürlich auch auf der Liste, Bumuk.« Wie jedes Mal bezog der kaiserliche Steuererheber das Gästequartier des stadtoberen Hauses. Bei der Ausstattung dieses Quartiers und der Verpflegung dieses Gastes fand sich jede Stadt, die er aufsuchte, in einem Konflikt wieder. Einerseits war man ängstlich bestrebt, es ihm an keiner Annehmlichkeit fehlen zu lassen, um nicht seinen Unmut zu erregen. Andererseits wollte man ihn nicht auf die Idee bringen, es mit einer wohlhabenden Stadt zu tun zu haben. Zu seinem Glück siegte meistens das Bedürfnis nach Bestechung, auch hier in Jahanochia. Er fand ein sauberes Zimmer vor, ein Bett, das eines Königs würdig gewesen wäre, und einen überaus reichhaltig gedeckten Tisch. Er legte das Steuerhauptbuch unter das Kopfkissen, ehe er sich an den Tisch setzte. Solange das Buch nicht wieder versiegelt war, würde er es keinen Moment lang aus den Augen lassen. Als er am nächsten Morgen das Buch unter den Arm geklemmt zum stadtoberen Haus hinüberging, stand bereits eine lange Schlange ergeben Wartender davor. Kreman holte tief Luft und verfiel in einen besonders harten, entschlossenen Schritt, um jede Schwäche in sich zu vertreiben, jeden Anflug von Mitleid, Gutmütigkeit oder anderer Gefühlsregungen, die einem Steuererheber nicht gut anstanden. Ein anstrengender Tag wartete auf ihn, ein Tag, an dem er sich von morgens bis abends erbarmungswürdige Geschichten würde anhören müssen und er durfte sich keinen Augenblick der Unachtsamkeit, keinen Moment des Nachgebens erlauben, ohne seine Aufgabe zu verraten, seine heilige Aufgabe der Erhebung von Steuern für den Kaiser. So schritt er an der Reihe der Stadtleute vorbei, ohne sie eines näheren Blickes zu würdigen, nahm an dem vorbereiteten Tisch Platz, auf dem bereits jemand Schreibzeug und einen Krug Wasser bereitgestellt hatte, schlug das Steuerhauptbuch auf und rief dann den ersten Namen auf seiner Liste auf. Garubat. Ein stämmiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht und grauem Haar trat vor. Ein Ausbund schierer Körperkraft, ganz in abgeschabtes Leder gekleidet, und sagte: »Das bin ich.« »Du bist Viehzüchter?« »Ja.« »Welche Art Vieh züchtest du?« »Keppo-Schafe hauptsächlich. Außerdem habe ich einige Barackbüffel.« Kremmer nickte. All das stand auch so in seinem Hauptbuch. Der Mann machte einen aufrechten, gottesfürchtigen Eindruck. Kein schwieriger Fall. »Wie viele Keppos? Wie viele Baracks?« 1200 Keppos und 7 Baracks.« Kremmer konsultierte sein Buch. »Das heißt, die Anzahl deiner Schafe hat um den vierten Teil zugenommen. Die Anzahl der Baracks ist gleich geblieben. Ich erhöhe deine Steuer also in dem gleichen Maße. Hast du dagegen irgendwelche Einwände?« Der Viehzüchter schüttelte den Kopf. »Nein, ich gebe es für den Kaiser.« »Ich nehme es für den Kaiser«, erwiderte Kremmer die traditionelle Formel und trug einen entsprechenden Vermerk ein. »Danke, du kannst gehen.« Das war ein guter Anfang gewesen. Der Steuererheber liebte es, wenn ein Schätztag auf diese Weise begann. Er verließ sich auch hier auf seinen Instinkt, der ihm sagen würde, wann er jemanden auf seine Stichprobenliste setzen musste und wann er ihm glauben konnte. Es wurde ein arbeitsreicher, aber alles in allem ein erfreulicher Tag. Natürlich gab es die üblichen herzzerreißenden Klagen über verdorbene Ernten, verendetes Vieh, gestorbene Kinder und davongelaufene Männer, aber nicht so oft wie sonst. Und manche der Geschichten glaubte Kremmer sogar. In einem ihn selbst überraschenden Anflug von Milde verfügte er in einem Fall sogar eine Rückerstattung an eine Frau, deren Mann gestorben war. Es sollte keiner sagen, die Steuererheber seien Unmenschen. Er tat einfach seine Pflicht, nichts weiter. Seine heilige Pflicht in den Diensten des Kaisers. Es war spät abends, als er im Schein einer Tranenlampe die letzte Eintragung vornahm und den letzten Mann entließ. Zufrieden sah er auf seine zweite Liste, die 5 neue Namen enthielt. Er würde nicht länger als den morgigen Tag für die Stichproben brauchen, und dann hieß es nur noch, alle Zahlen zusammenzuzählen. Gerade als er das Buch zugeschlagen hatte, kam der Stadtobere wieder heran in seinem unordentlichen Prunkmantel. »Wenn ich noch einmal daran erinnern dürfte, dass wir diesen Frevler im Verlies haben und...« »Zuerst die Steuern«, beschied Kremmer ihn müde und stand auf. »Zuerst die Steuern und dann alles Weitere.« »Selbstverständlich«, nickte der alte Mann unterwürfig, »wie ihr meint.« Er betrat das erste Haus ohne jede Voranmeldung. Für Stichproben war es wichtig, ohne Voranmeldung zu erscheinen, obwohl er sich in dieser Hinsicht keinen Illusionen hingab. Sein Weg durch die Gassen Jahanochjas war von vielen Augen heimlich verfolgt worden. Und alles, was er tat, wurde sofort flüsternd weitergetragen. Aber diese beiden hatte er tatsächlich überrascht. Sie sprangen erschrocken auf, als er durch die Tür trat. Die Frau verbarg ihr Gesicht und verschwand in ein anderes Zimmer. Und der Mann baute sich wie zufällig so vor dem Steuererheber auf, dass diesem die Sicht auf die Frau genommen wurde. Kremmer wusste, wieso. Eine schöne junge Frau im Haus. Das veranlasste manchen Steuererheber zunächst eine schmerzhaft hohe Abgabe zu schätzen, um dann anzubieten, die Abgabe niedriger festzusetzen, für den Fall, dass die Frau ihm ihre Gunst schenkte. Cremant hatte das jedoch noch nie getan. Abgesehen davon hatten ihm die Stadtoberen Jahannochias in weiser Voraussicht letzte Nacht eine junge Frau zugeführt, eine sehr junge Frau. Man kannte seine Vorlieben, und er war in dieser Hinsicht zufriedengestellt. »Ich bin Cremant, Steuererheber des Kaisers«, erklärte er dem ebenso zornig wie ängstlich dreinblickenden jungen Mann. »Nach meinen Unterlagen habt ihr letztes Jahr geheiratet. Ich muss euch schätzen. Führe mich herum und zeige mir alles, was euch gehört.« Die Frau war schon verschwunden, als sie ins Nebenzimmer traten. Der scharfe Blick des Steuererhebers fiel auf das Fenster, das nur angelehnt war. Cremant lächelte grimmig. Sie musste durch das Fenster geflüchtet sein. Er öffnete Schränke, schaute in Krüge, fasste prüfend in das Stroh der Nachtlager und beklopfte Holzbalken und Wände. Wie er schon erwartet hatte, fand er nichts Besonderes. Schließlich trug er eine ihm angemessen erscheinende Schätzung in seine Liste ein. Die Erleichterung des jungen Mannes war unverkennbar. »Ich gebe es für den Kaiser«, stieß er hervor. »Ich nehme es für den Kaiser«, erwiderte Cremant und ging. Das Steuerhauptbuch war wieder versiegelt und in seinem Schrank eingeschlossen, die Abschrift der gültigen Steuerliste erstellt und im Änderungsbuch eingeheftet. Und alles, was noch zu tun blieb, war, die Urkunde über die Erhebung zu erstellen. Die Einziehung der Steuern besorgte die Stadt selbst. Damit hatte er nichts zu tun. Seine Aufgabe war lediglich, die Höhe der Abgaben festzusetzen. Er hatte auch nichts mit dem Transport des Geldes zu tun. Das würde der nächste Haarteppichhändler besorgen, der nach Jahannochia kam. Für ihn war auch die Urkunde bestimmt, denn er würde in der Hafenstadt Rechenschaft ablegen müssen über die Höhe der Beträge, die man ihm und seinem stählernen Wagen anvertraut hatte. Die meisten Menschen glaubten, dass die Steuern an den Kaiser geschickt wurden, aber das stimmte nicht. Das Geld verließ den Planeten nie. Diese Welt entrichtete nur eine Art von Abgaben an den Hof des Kaisers, und das waren die Haarteppiche. Die Steuergelder wurden nur dazu verwendet, die Haarteppiche zu bezahlen. Deshalb waren auch die Haarteppichhändler mit dem Transport der Steuergelder betraut. Wenn sie schließlich die Hafenstadt erreichten, lieferten sie Haarteppiche ab, das restliche Geld und die Urkunden der Steuererheber. Diese Angaben wurden dann mit den Aufzeichnungen gegengerechnet, die die Gildemeister der Haarteppichknüpfer an die Hafenstadt schickten. Und dann konnte festgestellt werden, ob ein Händler seine Pflicht getan oder sich ungerechtfertigt bereichert hatte. »Die Steuern sind festgesetzt«, erklärte Cremant beiläufig, als der Stadtobere den Raum betrat. »Wenn ihr noch irgendwelche Streitigkeiten habt, die vor einem kaiserlichen Richter zu klären sind, so ist jetzt der geeignete Zeitpunkt.« »Wir haben keine«, erwiderte der Alte, »nur, wie gesagt, der Frevler.« »Ach ja, euer Frevler.« Cremant hielt mit dem Schreiben der Urkunde inne und lehnte sich zurück. »Was hat er denn angestellt?« »Er hat allerlei gotteslästerliche Dinge gesagt, unter anderem, dass der Kaiser nicht mehr regiere, sondern gestürzt worden sei und anderen Unsinn, und das in Gegenwart zweier hochgeachteter Haarteppichknüpfer, die auch bereit sind, den Vorfall zu bezeugen.« Cremant seufzte gelangweilt. »Ach, die alten Gerüchte. Diese Geschichten kursieren jetzt doch schon seit mindestens 20 Jahren, und es gibt immer wieder Verrückte, die meinen, sie aufwärmen zu müssen. Warum hängt ihr ihn nicht einfach? Ein Irregeleiteter, weiter nichts. Dafür gibt es das Gesetz.« »Nun«, meinte der Stadtobere gedehnt, »wir waren uns nicht sicher, ob das Gesetz in diesem Fall Anwendung finden muss. Der Frevler ist ein Fremder und ein seltsamer noch dazu. Wir wissen nicht, woher er kam. Er behauptet, von einer anderen Welt zu kommen, so weit entfernt, dass man sie am Himmel nicht sehen kann. Das ist nichts Besonderes. Das Reich des Kaisers ist groß«, warf Cremant ein. »Und er behauptet, zu den Rebellen zu gehören, die den Kaiser gestürzt haben wollen. Verzeiht meine Worte, ich gebe nur wieder, was der Fremde gesagt hat. Er sagt, er komme von einem Rebellenraumschiff, das unsere Welt umkreise. Der Steuererheber lachte laut auf. Absurd! Würde ein solches Raumschiff existieren, es hätte doch sicher nicht gezögert, etwas zu seiner Befreiung zu unternehmen. Ein Verrückter, wie ich schon sagte. Ja, das dachten wir uns auch, sagte der alte Mann mit bedächtigem Nicken und zögerte einen Moment, ehe er hinzufügte. Was uns jedoch bewog, euer Urteil abzuwarten, war, dass wir ein Funkgerät bei dem Fremden gefunden haben.
Ein Funkgerät?
Kreman horchte auf. Ja, ich habe es mitgebracht. Aus den Tiefen seines Umhangs förderte der Stadtobere einen kleinen schwarzen Metallkasten zutage, der lediglich eine Sprechmembran und einige Druckknöpfe aufwies. Kreman nahm das Gerät in die Hand und wog es prüfend. Es war erstaunlich leicht und auffallend sauber, frei von Kratzern und Schrammen, wie sie fast alle technischen Geräte aufwiesen, die der Steuererheber jemals in seinem Leben gesehen hatte. »Und ihr seid sicher, dass es ein Funkgerät ist?«
»Der Fremde hat es behauptet. Ich wüsste auch nicht, was es sonst sein könnte.«
»Es ist so klein.« Kreman hatte einmal ein Funkgerät besessen, vor vielen Jahren, einen großen, klobigen Kasten. Damals hatte er seine Steuerfestsetzungen immer direkt an die Hafenstadt gemeldet, aber eines Tages war er in einen Sandsturm geraten, sein Reittier war gestürzt und das kostbare Besitztum war an einem Stein zertrümmert worden. Kreman studierte das kleine Gerät genauer. Die Schalter waren nicht beschriftet. Lediglich auf der Rückseite war so etwas wie eine Nummer eingestanzt, in Schriftzeichen, die nur entfernt an die ihm vertrauten Ziffern erinnerten. Eine eigentümliche Angst beschlich den Steuererheber, je länger er den Apparat in der Hand hielt. Eine Angst, wie sie den befällt, der am Rande einer Klippe steht und in einen dunklen, unermesslich tiefen Abgrund blicken muss. Dieses Gerät, erkannte er, war ein unwiderlegbares Argument. Es war ein Fremdkörper. Was immer es bedeutete, seine bloße Existenz bewies, dass hier Dinge vor sich gingen, die den Bereich seiner richterlichen Kompetenz überschritten. Diese plötzliche Einsicht ließ ihn erleichtert aufatmen. Da war ein Weg, der eingeschlagen werden konnte, der ihn von aller Verantwortung befreite und zudem in völliger Übereinstimmung mit den Vorschriften war. »Der Frevler soll in die Hafenstadt gebracht werden«, verfügte er schließlich. »Er und das Gerät.«
»Soll ich ihn vorführen lassen?« fragte der Stadtobere.
»Nein, das ist nicht nötig. Ich trage die Verfügung in die Urkunde ein. Der nächste Haarteppichhändler, der Jahanochja aufsucht, soll ihn mitnehmen und vor den Rat bringen.« Rasch, als wollte er eventuellen Einwänden zuvorkommen, schrieb er einen entsprechenden Text an den unteren Rand der Steuerurkunde, tropfte Siegelwachs daneben und presste sein Petschaft darauf.